guten Abend. Nach dem wunderbaren Feuerwerk von Herrn Platthaus und der wunderbaren, ebenso wunderbaren Tiefgang in die Welt der Theorien von Sigrid Weigel, kommt jetzt etwas ganz anderes auf Sie zu, nämlich etwas Didaktisches. Ich hoffe, dass wir uns das leisten können, ist etwas Didaktisches, eher Deskriptives. Und zwar habe ich die, ich arbeite weitgehend historisch, und wenn man historisch arbeitet, wird man hellhörig für Echos. Echos von Ideen, von Diskursen aus einer Vergangenheit, von denen man meint, sie wieder zu hören in unserer Gegenwart. Und dazu gehört auch der Umgang mit dem Propheten Mohammed. Ich möchte die kühne These aufstellen, dass die erste Mohammed-Karikatur ins 8. Jahrhundert gehört, die erste Hälfte des 8. Jahrhunderts gehört, und dass sie eine textuelle Karikatur ist. Also sie arbeitet nicht mit Bildern, das ist ein Text, um den es geht. Und dass sie stammt von einem durchaus prominenten Theologen und nachmaligen Kirchenvater, nämlich Johannes von Damaskus. Johannes von Damaskus stammt aus einer Familie, und könnte kurz eine Einführung zu geben, stammt aus einer Familie, die sich sehr stark engagiert hatte in der Arabisierung der Administration des neuen Imperiums, und zwar des Imperiums der Muslime unter ihrer ersten Dynastie, den Umayyaden. Der Herrscher, der sich da vorgetan hat, ist ihnen allen auch durch einen besonderen imperialen Bau bekannt, nämlich den Felsendom. Es handelt sich um Abdelmalik, der in den 90er Jahren des 7. Jahrhunderts regierte, also 60 Jahre etwa nach dem Tode des Propheten Mohammed. Und der sich vorgenommen hatte, die imperialen Vorbilder seiner in der Provinz, die er sich als Regierungssitz gewählt hatte, nämlich Großsyrien, die imperialen Vorbilder, die dort von den Byzantinern gesetzt worden waren, seinerseits, wenn man so will, nachzuahmen oder ihnen jedenfalls nach Möglichkeit sie noch zu übertreffen. Also eine Maßnahme war der Bau des Felsendoms. Sie sehen hier einen Teil der Innendekoration, die ganz offenbar mit byzantinischer Formensprache arbeitet. Vor allem aber ein Bau, der in seinem Maßstab, auch in seinem ganz äußeren Maßstab, eine Abbildung der Grabeskirche. Ne? Grabeskirche, also unter Byzantinern Anastasiskirche genannt, darstellt. Die Familie von Damaskinos war aktiv beteiligt an der Verwandlung, an dieser Mutation des vormalig byzantinischen, der byzantinischen Herrschaft in eine muslimisch-umayyadische Herrschaft. Sie waren zweisprachig, ihre Bildungssprache war das Griechische, ihre Umgangssprache das Arabische. Und insofern ist natürlich Johannes auch ganz besonders geeignet, sich kritisch zu der neuen Religion zu äußern, unter der er jetzt steht. Johannes hat selber vermieden, in Staatsdienste zu treten, und hat den letzten Abschnitt seines Lebens in einem Kloster verbracht, südlich von Jerusalem liegt. Und das ist dieses, Marsaba, eine wahre Festung des Glaubens. Es ist ein zeitgenössisches Bild, aber es sieht ziemlich unverändert, gibt ziemlich unverändert wieder, wie auch das Kloster in der Spätantike aussah. Dort war Johannes keineswegs ein Klausner, sondern befand sich in der Gesellschaft von einer ganzen Reihe von Theologen, die eine große Bibliothek hinterlassen haben, die heute noch als eine besonders wichtige spätantike griechischsprachige Bibliothek gilt. Johannes hat sich über die neue Religion Gedanken gemacht und ist zu dem Schluss gekommen, dass diese eine Häresie sein müsse. Und zwar tut er das im Zusammenhang eines größeren Werkes, das einen ganzen Katalog von sogenannten Denkschulen, also Heresies, heißen die auch britisch, was zu der Zeit noch keineswegs Heresie meint, sondern einfach Schule meint. Er hat also einen solchen Katalog von Denkschulen, philosophischen, vorchristlichen, aber auch theologischen Schulen, seine eigenen Zeitgenossen zusammengestellt und darin unter der Nummer 100, sicherlich nicht ohne einen Hintergedanken, unter Nummer 100 auch den Islam verzeichnet. Und diese Charakterisierung des Islam, meine ich, trägt sehr stark die Züge einer Karikatur. Man kann sich natürlich fragen, woher weiß Johannes denn über die Lehre Mohammeds Bescheid? Also wenn man die damaligen schriftlichen Möglichkeiten, sich schriftlich zu informieren, betrachtet, dann sehen die nicht besonders günstig aus. Sie sehen hier ein zeitgenössisches Manuskript, was Sie sicherlich als Außenstehender nicht gleich wahrnehmen, ist, dass hier nur die Konsonanten dargestellt sind. Die Schrift lief noch, arbeitete ohne Vokale. Und sie arbeitete auch ohne die Differenzierungszeichen zwischen einzelnen Konsonanten. Das heißt, die Buchstaben waren sehr weit mehrdeutig. Eine solche Schrift eignet sich überhaupt nicht, um Informationen aus einem Dokument zu gewinnen. Das ist keine Lesevorlage, sondern allenfalls ein Aide-Mémoire. Man muss schon auswendig, den Text schon weitgehend auswendig können, um ihn zu kontrollieren. Es gibt noch eine andere Art zu schreiben zu der Zeit. Das ist das Bild, das ich Ihnen schon zeigte. Hier sehen Sie da oben in der Leiste eine monumentalere Schrift, die eigentlich für Inschriften reserviert ist, die aber auch eben ohne diese Lesehilfen arbeitet, bei der man auch eigentlich wissen muss, was da steht. Also er muss folglich sich aus mündlichen Quellen bedient haben. Das merkt man auch daran, dass er eine große Zahl von Aussagen über den Koran macht, die mit dem Koran eigentlich nichts zu tun haben, sondern ganz offenbar erbauliche Auslegungen des Koran sind. Dennoch trifft er in den Kernaussagen schon gewissermaßen neuralgische Punkte des Koran, und auf die möchte ich gleich zu sprechen kommen. Ich sagte, dass er die Denkschulen verzettelt gewissermaßen. Und das bedeutet ja nicht nur, dass er gewissermaßen der Erste ist, nicht der Allererste, aber es ist einer der Ersten, die tatsächlich von Heresien sprechen. Natürlich sind die vorchristlichen Schulen nicht heretisch, aber die vorchristlichen, also die von der Orthodoxie abweichenden Theologenschulen seiner Zeit, bei denen hat schon das Wort Heresis den Charakter einer Irrlehre, einer Heresie. Was mich aber mehr interessiert, ist eigentlich die Tatsache, dass er nicht von einem Buch ausgeht, das Mohammed verfasst hat, sieht es die westliche Tradition, um die christlichen Glaubenslehren etwa zu unterminieren, sondern dass er in Mohammed einen Lehrer sieht, einen spätantiken Lehrer, der eine Schülerschaft oder, wenn man will, Jüngerschaft belehrt hat und dessen Lehre natürlich deswegen auch auf den Konsens oder jedenfalls die Akzeptanz dieser Hörer angewiesen war. Denn wären seine Verkündigung nicht auf Zustimmung gestoßen, hätte ja der ganze Prozess nicht fortgeführt werden können. Das heißt, Johannes sieht im Koran im Grunde eine Art Mitschrift einer Debatte. Das ist etwas, was die westliche Sicht auf den Koran selten registriert. Man sieht allgemein im Koran ein fertiges Buch. Hier geht es aber um eine lebendige Kommunikation, für die dann verantwortlich auch sind diejenigen, die Jünger oder Zuhörer waren. dieser Lehrer-Schüler-Vorstellung bringt Mohammed natürlich in die Nähe des anderen großen spätantiken Lehrers, nämlich Jesus Christus, der in der Tat auch im Koran durchaus als ein Typus, als ein von Mohammed selber zu inszenierender Lehrer gesehen worden ist. Also was man im Koran gar nicht sieht, findet, ist die Vorstellung von Christus als Erlöser oder als leidender Christus. Mohammed hat auch wie Jesus selbst sich der Gattung der Parabel bedient. Also man kann durchaus positiv die beiden als zwei spätantike Lehrer nebeneinander stellen. So viel zu der Wahrnehmung Mohammeds als nicht als Autor und nicht als vorsätzlicher Verfasser eines antichristlichen Buches, sondern als Verfechter einer Lehre. Die Verunglimpfung, die ich Ihnen gleich vorstellen werde und die in der Tat dann die Bezeichnung Häresie, also die Übersetzung des Wortes Heiresis mit Häresie rechtfertigt, war nicht einmal das letzte Wort. Also es ist nicht so, dass das, was ich Ihnen gleich vorstellen werde, tatsächlich in der byzantinischen oder ostkirchlichen Tradition das Maßgebliche geworden wäre, sondern es gab also etwa 100 Jahre später noch einmal eine Revision durch einen ostsyrischen Patriarchen, der sich mit einem Kalifen, in Dialog trat und der wiederum Mohammed als Lehrer porträtierend ihm ausstellte, seine Lehre sei eine Preparatio Evangelica, immerhin. Also dieser syrische Patriarch ist Timotheus, gehört ins 9. Jahrhundert und verficht eben die Ansicht, dass Mohammed durchaus in die Kirchengeschichte gehöre. Nun, was macht aber Johannes mit der Lehre Mohammeds? Dazu möchte ich Ihnen gerne den Anfang seiner Ausführungen über die Heiresis der Hagarena, wie er das nennt, vorstellen. Also ich lege Ihnen das kurz vor. Weiterhin gibt es die Irrlehre der Ismaeliten, einen Vorläufer des Antichristen, die das Volk am Irren hält. Sie leitet sich ab von Ismael, der Abraham von Hagar geboren war, deshalb nennt man sie die Hagariten oder Ismaeliten. Sie werden auch Sarazenen genannt, was sich von Sarais Kenoi oder Sarah Leah ableitet, weil Hagar zu dem Engel sprach, Sarah hat mich Leah weggeschickt. Diese waren zuvor Götzendiener und verehrten den Morgenstern und Aphrodite, die sie in ihrer eigenen Sprache Rabar nannten, was die Große bedeutet. Bis zur Zeit des Heraklius waren sie offenbar Götzendiener. Von dieser Zeit an und bis in die Gegenwart erwuchs ihnen aber ein falscher Prophet, Mohammed bin Namen. Dieser Mann hatte, nachdem er etwas vom Alten und Neuen Testament gehört und wie es scheint, mit einem arianischen Mönch Umgang gepflegt hatte, eine eigene Lehre, Heiresis, ersonnen. Um beim Volk den Anschein der Gottesfurcht zu erwecken, verbreitete er zum Schein das Gerücht, vom Himmel sei eine Schrift von Gott auf ihn herabgekommen. Nachdem er in seinem Buch einige Lehren aufstellte, die lächerlich sind, Gelotos Axia, lehrte er sie auf diese Weise die Ehrfurcht vor Gott. Geht er vor, um die Irrlehre als solche zu kennzeichnen? Zunächst einmal verleiht er ihr eine kompromittierende Genealogie. Der Prophet, also die Ismaeliten, die Anhänger des Propheten, man muss sich vorstellen, dass zu dieser Zeit, er schreibt also am Anfang des 8. Jahrhunderts, haben diese hier verunglimpften Ismaeliten bereits eine Art Weltreich errichtet. Die Schlacht von Tours und Poitiers in Frankreich kam der Siegeszug der Muslime zum Stocken. Diese Schlacht datiert etwa in die Zeit, wo er schreibt, Das heißt, er hat keineswegs mit irgendeiner marginalen Sekte zu tun, sondern er schreibt über die Religion der neuen Weltmacht, wenn man so will. Also was tut er? Zunächst einmal denunziert er die Ismailiten als Abkömmlinge einer illegitimen Gattin Abrahams. Das hatte Paulus auch schon getan, angewandt allerdings nicht auf die Muslime, sondern damals noch auf die Juden. Außerdem unterstellt er ihnen eine, ich sage theologisch, eine heretische Abstammung, indem er davon spricht, dass Mohammed bei einem arianischen Mönch in die Schule gegangen sei. Die Indoktrination durch einen, Arius ist gewissermaßen der Erzheretiker, der die Christologie leugnet. Und Mohammed hat angeblich bei ihm gelernt oder durch den Umgang mit ihm ist er zu seiner Lehre gekommen. Also zwei sehr abträgliche Zeugnisse, die allerdings nicht von Johannes selber stammen müssen. Das ist sicherlich schon Klischee, das ist schon Teil des üblichen polemischen Inventars, das man in den antimuslimischen Polemiken benutzte, ebenso wie die Herkunft, also das Wort Sarakinoi als Ableitung von Sarah Leer. Solche Etymologien sind erfunden worden, um gewissermaßen als Verballhornungen arabischer Wörter. Nicht Hagarenoi wären die auf Arabisch die Muhajirun, das ist eine Selbstbezeichnung, so viel als wie Auswanderer. Und Sarakinoi ist auch der Plural einer Stammesföderation, hat mit Sarah eigentlich nichts zu tun. Aber man hat sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, daraus eine despektierliche Herkunft zu konstruieren. Aber was nun wirklich von Johannes stammt, ist der Umgang mit den Inhalten des Koran. Und hier hat er eine besonders im Visier, und das ist die Behauptung, die der Koran allerdings an vielen Stellen tatsächlich tut, dass eine Schrift vom Himmel herabgekommen sei auf den Propheten. Ja. Das findet Johannes Gelotos Axia, also lächerlich, obwohl er, würde man meinen, bei der Artikulation seines eigenen Glaubensbekenntnisses überhaupt keine ähnliche Reaktion zeigt. Dort heißt es von Christus, er sei herabgekommen vom Himmel, kat el tonta ektu ubanu. Niemand würde im Ernst daran denken, dass nun als eine sozusagen veritative Aussage zu deuten. Natürlich ist das eine typologische Aussage. Christus ist gewissermaßen der Antitypus oder eine Verkörperung des Logos, der vom Himmel herabkommt. Also des Mittlers zwischen Gott und Menschen, das Wort des Gottes, das vom Himmel herabkommt auf die Menschen. Im Koran steht Ähnliches von der Schrift. Das heißt, von dem autorisierten Wort Gottes, das Mohammed verkündet. Also das Bild ist im Grunde ein sehr ähnliches und kommt eigentlich dem Typus Logos noch näher. Es geht hier wirklich um das Wort, was herabgekommen ist. Und wenn man bedenkt, dass diese Typologie ja nicht einmal reserviert ist für die Christen, sondern auch in der jüdischen Tradition ihren Platz hat. Daniel Bojarin hat ja schon gezeigt, dass der Johannesprolog eine Bearbeitung eines Targums zu Genesis ist, nach welchem eben der Logos oder die Sophia immer wieder von Gott zu den Menschen herabgekommen ist. Und Johannes, der Evangelist Johannes, insistiert dann darauf, dass dieses erst durch die Inkarnation zu einem guten Ende gekommen ist, vorher eben vergeblich geschehen ist. Und die rabbinische Tradition hat dann die Tora an die Stelle dieses herabkommenden Logos gestellt, also arbeitet mit demselben Bild. Warum kann das für den Koran nicht auch plausibel sein? Ja? Aber Johannes findet es, also sieht darin keineswegs eine Verwandtschaft und verwirft dieses Bild als ein lächerliches Element der neuen Lehre. Nun sollte man sich vielleicht bei der Typologie noch einmal daran erinnern, dass die Bibel zur Zeit Johannes und auch schon vorher als eine Art Palimpsest anzusehen ist. Das heißt, dass sie zu dieser Zeit nicht, möglicherweise auch zu gar keiner Zeit je, so gelesen worden ist, wie sie in unseren autorisierten hebräischen Ausgaben steht, sondern dass sie immer zu jeder Zeit durch Exegese angereichert, als durch Homilien bereits ausgedeutet verstanden worden ist. Und als eine Art, James Kugel spricht von einer Art Palimpsest aus typologisch aufeinander aufbauenden Schichten. Felix Körner weist darauf hin, und das finde ich sehr überzeugend, steht da in der Tradition von Josef Reim Yerushalmi, er betont, dass die Bibel als solche, anders als die auf Griechisch oder in anderen gleichzeitigen Kulturkreisen verfassten Darstellungen von Ereignisreihen, den Anspruch erhebt, eine Sinnrichtung im Geschehen zu sehen. Geschichtliches Bewusstsein überhaupt bildet sich in anderen Reflexionskulturen erst aus dieser Verständnishaltung Israels heraus. Jedes Ereignis hat einen Vorgriffscharakter, ist Vorweg Ereignung des erhofften Endes, wie es seinerseits die Erfüllung eines Vorausgehenden ist. Das heißt, den biblischen Texten wohnt eine teleologische Spannung inne, die man, wenn man eben erkennen muss, andernfalls, wenn man sich stillstellt, entzaubert man den Text. Dann fällt im Grunde der gesamte Referenzrahmen weg und der Text verändert sich zu etwas, was Johannes dann als lächerlich klassifiziert. So, jetzt muss ich aber erstmal meinen Text hier wieder finden. Der kommt noch mal kurz. Ach, dieser Desktop-Text hat sich hier verschoben. Kannst du den vielleicht mal wieder finden? Ich finde es jetzt hier ist eigentlich so schön. Ich habe es hier schon. Dann gehen wir mal weiter. Es ist im Moment technologisch einfach schwierig. Ich wollte Ihnen noch einen zweiten kurzen Text von Johannes vorführen. Das ist dieser. Da sagt er, dass Gott ein einziger, der Schöpfer aller Dinge sei. Er sei weder selbst gezeugt, noch habe er gezeugt. Er sagt ferner, Christus sei das Wort Gottes und Geist von ihm, aber ein Geschöpf und ein Diener Gottes, sodass er ohne Samen von Maria, der Schwester von Moses und Aaron, geboren wurde. Und so weiter. Geht dann noch um die Kreuzigung. Aber diese Unterstellung, dass Maria die Schwester von Mose und Aaron sei, hat sich auch zählebig in der anti-islamischen christlichen Polemik erhalten. Man unterstellt hier dem Koran einen Anachronismus. Johannes als Theologe hätte an sich im Kopf haben müssen, dass Maria in der kirchlichen Tradition das Symbol der Kirche ist und infolgedessen als Verkörperung der Kirche natürlich die Erbin des Tempelkultes ist. Und so wenn auch den Ehrentitel Schwester Aarons verdient. Im Koran steht nichts davon, dass sie Schwester Moses sei. Sie ist Schwester Aarons und zwar natürlich nicht synchron mit Aaron anzusetzen als seine leibliche Schwester, sondern sie hat zu tun mit dem Tempelkult, den man auf Aaron zurückführt. Sie ist gewissermaßen der neue Tempel. Das ist in unzähligen Ikonen der byzantinischen Kirche auch dargestellt worden. Haben wir sie denn? Na, ist zu viel. Ist das weg? Wo sie im Tempel tatsächlich, das ist auf irgendeine Weise leider verloren gegangen, aber ich kann Ihnen sagen, was auf diesen Ikonen zu sehen ist. Da wird Maria im Tempel von Jerusalem dargestellt, unter der Obhut stehen von Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers, der ja bei Lukas, wie wir bei Lukas lesen, um einen Nachfolger im Tempeldienst gebetet hat und eben die Verkündigung erfahren hat, Johannes, er werde einen Sohn haben, den er dann Johannes nennt. Dieser Sohn ist aber nicht sein Nachfolger im Amt, vielmehr beschreitet Johannes der Täufer ja ganz andere Wege, das heißt, er wird diesen Schritt tun, weg vom Tempeldienst, vom Tempelkult, hin zu einem, wenn man so will, Wortgottesdienst, hin zu der Verkündigung des Wortes. Das ist das, was die Strunza als eine Mutation, eine religiöse Mutation der Spätantike bezeichnet hat, dass man Handlungen, die früher die Religion konstituierten, dass man diese Handlungen ersetzt durch verbale Leistungen. Und Johannes ist ganz sicher als zwischentestamentliche Figur eine solche Übergangsfigur, so wie Maria das auch ist. Und anstelle von Johannes wird in der byzantinischen Tradition, in einer Reihe von Apokryphen auch narrativ gestaltet, wird Maria als die eigentliche Bewohnerin des Tempels dargestellt. Sie wird im Tempel herangezogen und ihr gehört der Tempel gewissermaßen zu, insofern sie die Kirche ist. Das ist aber etwas, was Johannes, was Johannes von Damaskus überhaupt nicht in den Sinn kommt oder was er unterdrückt. Es gibt noch diverse andere Anschlüsse, die er nimmt. Ich will Ihnen noch einen aufzählen, den ich auch für verräterisch halte. Und der besteht darin, dass man Mohammed vorwirft, Johannes tut das und viele andere später auch, dass er keine Wunder vollbracht habe. Und insofern er keine Wunder vorzuweisen habe, er auch vielleicht kein wahrer Prophet sei. Das ist nicht, es ist nicht zu leugnen, dass auch im Koran dieser Punkt sehr häufig diskutiert wird. Die Hörer sind nicht alle gleich auf Seiten des Verkünders und viele nehmen Anschluss daran, dass er unter anderem eben auch ohne Wunder sei, dass er also beispielsweise von vielen Akteuren, eben auch transzendenten Akteuren ständig spreche, etwa Engeln, aber er bringt diese Engel niemals tatsächlich zum Vorschein. Und sie provozieren ihn fordern ihn auf, doch zu beweisen, dass er von realen Akteuren spreche und er soll diese Engel doch einmal bringen. Und daraufhin antwortet er dann Stereotyp, ich bin doch nur ein Mensch und ein Verkünder, nicht sonst. Also die Problematik, Prophet zu sein, ohne Propheten Wunder bringen zu können, die war schon zur Zeit des Propheten nicht unbekannt. Und die islamische Tradition hat sich diesem Schuh auch angezogen. Die islamische Tradition hat daraus gewissermaßen aus der Not eine Tugend gemacht. Sie hat eine Klassifikation von Propheten, von großen Propheten angestellt, nach welcher Mose, Jesus und Mohammed durchaus sich gewissermaßen in der Sublimität ihrer Botschaft durchaus steigerten, dergestalt, dass Mose eben zu den Ägyptern gesandt war, die noch der Magie, der Zauberei anhingen und dass Mose auf diese Weise verpflichtet war, ihnen ein Zauberkunststück vorzuzeigen, das ihre eigenen Zauberer übertraf. Und dazu stellte eben diese Verwandlung des Stabes in eine Schlange und die Rückverwandlung der Schlange in seinen Stab an. Jesus, heißt es dann, sei zu einer Zeit aufgetreten, wo man bereits der Wissenschaft gehörte und er hatte nun die Ärzte seiner Zeit zu übertreffen und das tat er, indem er Tote erweckte. Mohammed kommt noch später, in der Spätantike, wo man mit solchen augenfälligen physischen Wundern gar nicht mehr beeindrucken kann. Er kommt in einem Zeitalter der Rhetorik. Sein Wunder ist daher ein rhetorisches Wunder. Das ist der Koran. Das heißt, das Fehlen von augenfälligen Wundern ist also keineswegs ein Mangel, sondern im Grunde ein Zeichen der bereits erreichten Sublimität des Propheten. Auch hier wieder im Grunde ein Beispiel dafür, für das, was Gießt uns als Mutationen der Spätantike, religiöse Mutationen der Spätantike bezeichnet hat, nämlich der Übergang von Handlungen, also von auch in der Wertschätzung der Übergang von Handlungen, die etwas bezeugen, zu Verbalisierung, zum Akt des Sprechens, der an die Stelle der Handlung treten sollte. Das wäre eigentlich auch etwas gewesen, was Johannes von Damaskus hätte als eine gewissermaßen eine besonders zeitgemäße, seiner Zeit gemäße Form der prophetischen Rede verstehen können, aber er verschließt sich dem und bleibt bei dem Mangel an der Mangelerscheinung, die eben im Fehlen von Wundern besteht. Was ich damit sagen wollte, ist an sich, dass dem Koran oder der koranischen Lehre etwas verweigert wird, was man in seiner eigenen religiösen Praxis, in seiner eigenen Hermeneutik selbstverständlich ansieht, nämlich dass man religiöse Rede nicht veritativ, sondern eben typologisch zur Kenntnis nimmt, typologisch liest. Der Koran ist, wenn man ihn veritativ liest, nur auf seinen Literalsinn hinliest, ganz unverständlich. Es kommt bei der Stillstellung dieser teleologischen Spannung, die zwischen den verschiedenen biblischen Manifestationen, Altes Testament, Neues Testament, Koran, besteht, wenn man das stillstellt, kommt ein banaler Text zum Vorschein, der natürlich Züge des Lächerlichen trägt. Und in dieser Form ist der Koran im Westen, in der westlichen Tradition, immer wieder rezipiert worden. Wenn man zugesteht, dass auch der Koran sich derselben spätantiken Hermeneutik, nämlich der typologisch geprägten Hermeneutik, bedient, dann ähnelt er den vorausgehenden Schriften in einem viel stärkeren Maße. Und es fallen alle die Vorwürfe, die Johannes erhebt und die ihn zu dem Urteil lächerlich veranlassen, fallen weg. Nun ist ja diese, wenn man so will, Verweigerung der Typologie nicht sozusagen nicht das erste Mal, also diese Verweigerung der Typologie eignet sich nicht zum ersten Mal seitens Johannes und angewandt auf den Koran, sondern hat zu dieser Zeit schon eine lange Tradition. Dasselbe wurde auch den Juden, den jüdischen Exegeten zur Last gelegt. Auch sie seien unfähig, ihre eigene Schrift so zu lesen, dass eben die typologische Bedeutung, die ihr unterliege, nämlich die christologische Bedeutung, auch tatsächlich zum Tragen komme. Man unterstellte den christlichen Exegeten, sie seien den Literalsinn, also auf den Literalsinn beschränkt, sie seien das Kanon Israel, wie das Daniel Boyan sich schon zugespitzt formuliert hat, und das spirituelle Israel sind dann die Christen selbst. Jeder, der mit Midrashim zu tun gehabt hat, weiß, dass das nicht zutrifft, dass die midrashische Exegese eine hochgradig typologische Exegese ist, dass auch selbstverständlich die jüdischen Exegeten seit jeher ihre Texte auch typologisch lasen. Die Bibel selber arbeitet weitgehend schon typologisch und die jüdische Exegese hat sich da nichts vorzuwerfen, Aber die Stoßrichtung ihrer Typologie war eben nicht die, die man christlicherseits sich wünschte. Das heißt, das Ganze lief nicht auf eine christologische Deutung hinaus, sondern auf andere Deutungen. Und der springende Punkt ist also auch hier die Typologie. Sie kennen alle diese Darstellung, wo haben wir sie? Diese Darstellung des eben geschilderten Sachverhalts. Die Statue links im Bild ist die Synagoga, es gehört dazu noch komplementär eine Ekklesia. Die Synagoga hat verbundene Augen und Sie sehen, dass die Tafeln, die sie in der linken Hand, mit der linken Hand hält, ihr schon entgleiten. Also sie ist blind. Die jüdische Tradition ist blind für die wahre Interpretation ihrer Tradition. Und wenn Sie die Ekklesia sehen, dann feststellen, dass sie selbstverständlich keineswegs verbundenen Auges ist, sondern dass sie klar sieht und dass sie vor allem das Kriterium der Wahrheit, also die Waage, in Händen hält. Also hier sehen wir eine sehr nachhaltige, wenn man so will, Verweigerung der Typologie, jetzt nicht gegenüber dem Islam, sondern gegenüber der jüdischen Exegese. Und ich bin der Meinung, dass da eine Tendenz besteht, eine Tendenz der Vereinnahmung der Heiligen Schriften von Nachbarreligionen und eine Tendenz der Ersetzung dieser Instanz der Erben. Hier wären das die jüdischen Exegeten, im Fall des Koran wären das die Muslime um Johannes herum, die eben die Mündigkeit ihrer eigenen Tradition zu verstehen bestritten bekommen, während sich der christliche Beobachter sozusagen in den Rang des einzig mündigen, einzig kompetenten Exegeten erhebt. Johannes spricht ja davon, dass der Koran lao planes sei, so heißt es am Anfang, also dass er geeignet sei, Leute zu verführen, in die Irre zu führen. Das heißt, nicht weniger unter dem Strich, als dass die gesamte muslimische Anhängerschaft des Islam zu seiner Zeit waren das schon war das schon die Bevölkerung eines Weltreichs, sie alle samt gewissermaßen nicht imstande gewesen wären, den Koran als das zu erkennen, was Johannes in ihm sieht, nämlich eine Irrlehre. Das ist eine Enteignung, würde ich sagen, und eine zugleich auch der Versuch, sich selber in die Rolle des allein mündigen Interpreten zu begeben. Ja, dem ist eigentlich im Moment meinerseits nichts hinzuzufügen. Vielen Dank.